Philosoph mache, ist eine Apologetikreihe mit euch zu machen und euch da durchzuführen. Ja, und da das heute die erste Predigt, sozusagen der erste Teil dieser Reihe steht, der unter diesem Titel zusammengefasst ist, man kann Gott nicht beweisen, der praktische Gott und das Problem der Außenwelt, möchte ich erstmal etwas dazu sagen, was Apologetik eigentlich sein soll. Nächste Folie bitte. Genau. Also die erste Frage, die man sich ja dann stellen kann, wenn man sowas anfängt, ist, was ist es überhaupt? Was soll Apologetik eigentlich sein? Apologetik ist inspiriert von und fußt unter anderem auf den Vers, den wir auf der nächsten Folie sehen. Das ist 1. Petrus 3, Vers 15. Da heißt es, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und viele Christen lesen diesen Vers so, dass sie sagen, das heißt einfach nur, dass ich irgendwie offen sein muss, von meinem Glauben zu erzählen, von Jesus zu erzählen, wenn mich jemand fragt. Und das ist auch nicht falsch. Aber das, was der Text hier meint, ist sehr viel ernster. Denn das griechische Wort, was hier für Verantwortung steht, das ist der nächste Slide, das ist das griechische Wort Apologia. Und das heißt gerichtliche Verteidigung oder Antwort. Die Apologie, das war die Verteidigungsrede vor Gericht. Und das war etwas sehr, sehr Ernstes. Ist es ja auch heute noch, aber damals war es noch ein Tick ernster, denn im Athener Areopag konntest du noch zum Tode verurteilt werden. Sprich, wörtlich und buchstäblich konnte dein Leben von der Apologie abhängen. Und das ist die Analogie, die der Petrus hier aufbaut. Dass er sagt, wenn das jemand macht, euch fragt und ihr eine Antwort gebt, dann ist das wie so eine Verteidigungsrede vor Gericht. Und das ist sehr, sehr ernst. Da kann es um Leben und Tod gehen. Da geht es nicht darum, einfach nur irgendwie offen zu sein. Und deswegen ist es auch wichtig, sich vorzubereiten. Das Wort, was hier für bereit sein zu steht, heißt nicht einfach nur offen sein, sondern das heißt gerüstet sein für. Im Englischen nicht ready, sondern prepare. Und hat durch dieses gerüstet sein auch diese militärische Komponente. Und die Frage ist, tun wir Christen das überhaupt? Ich meine, wann haben wir uns das letzte Mal hingesetzt und haben uns gefragt, okay, was habe ich eigentlich für Leute in meinem Umfeld? Und was könnten die für Probleme und Fragen haben? Und was würde ich eigentlich sagen, wenn jemand zu mir käme und mir so eine Frage stellen würde? Und ich glaube leider, dass wir uns diese Zeit oft nicht nehmen. Aber wenn du vor Gericht deine Apologie nicht vorbereitet hast, hast du ein Problem. Und vielleicht sagt jetzt jemand, aber wenn ich sowas mache, dann benutze ich ja die Vernunft und dann suche ich ja gute Gründe für meinen Glauben. Und ist das nicht eigentlich gegensätzlich, Vernunft und Glaube? Man muss sozusagen einfach so glauben, sonst ist es ja kein Glaube mehr. Aber das griechische Wort, was die Bibel oft für Glaube benutzt, ist das griechische Wort Pistis, was man auch mit Vertrauen oder Zuverlässigkeit oder Verlässlichkeit übersetzen kann. Und jetzt kann man sich mal fragen, wann man überhaupt anfängt, jemandem zu vertrauen. Wann man überhaupt anfängt, sich auf jemanden zu verlassen. Passiert das einfach so? Ja, stellt euch vor, ihr trefft nachher irgendjemanden, den ihr überhaupt nicht kennt, der euch total fremd ist und vielleicht sogar etwas zweifelhaft aussieht und er sagt, ey du, ich brauche mal ganz dringend 50 Euro, du bekommst das auch morgen wieder, ich verspreche es dir, hoch und heilig. Die meisten von euch würden wahrscheinlich sagen, nö, Warum? Weil ihr den überhaupt nicht kennt. Weil er sich in keinster Weise irgendwie als vertrauenswürdig erwiesen hat. Gerade wenn ich jemandem vertrauen soll, brauche ich gute Gründe. Er muss sich irgendwie als vertrauenswürdig erwiesen haben, damit ich das tun kann. Ich kann das nicht einfach so. Daher, der amerikanische Theologe Alistair McGrath, Glaube ist kein Fürwahrhalten ohne Beweis, sondern Vertrauen ohne Vorbehalt. Ein Vertrauen auf einen Gott, der sich als vertrauenswürdig erwiesen hat. Jesus wurde mal gefragt in Matthäus 22, 36 und 37, Lehrer, was ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Und Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Der Verstand ist ein Vermögen, mit dem Gott geliebt und geehrt werden kann und sogar soll. Der Verstand ist nichts, was man abstellen soll, wenn es um Glaube geht, sondern was gerade dafür eingesetzt werden soll. Daher Timothy Keller, Theologe aus Manhattan, Glaube ist mehr als Vernunft, aber ganz sicher nicht weniger. Und wenn wir jetzt wissen, was Apologetik so grob ungefähr ist, dann ist es natürlich als nächstes die Frage zu stellen, okay, aber wozu brauchen wir das denn nun genau? Und die erste Antwort finden wir in einem Zitat des britischen Theologen und Philosophen William Lane Craig, der gesagt hat, während ich in Kirchen im Land spreche, treffe ich oft Eltern, die nach dem Gottesdienst zu mir kommen und etwas sagen wie, wenn sie nur vor 2 oder 3 Jahren da gewesen wären. Unser Sohn oder unsere Tochter hatte Fragen über den Glauben, die keiner in der Gemeinde beantworten konnte. Und jetzt hat er seinen Glauben verloren und ist weit weg vom Herrn. Das heißt, die erste Antwort auf die Frage, wozu brauchen wir Apologetik, ist die Antwort für uns. Für uns als Christen und für andere Christen, falls wir einmal Zweifel haben. Manchmal wird ja in christlichen Kreisen gesagt, man solle aber nicht zweifeln. Ne? Zweifeln ist was Schlechtes, Zweifeln macht den Glauben kaputt und bleibt da bloß weg von. Aber bloß da die Tatsache, dass jemand sagt, du sollst nicht zweifeln, sorgt natürlich nicht dafür, dass du nicht zweifelst. Das wäre schön, ne? Ich habe ganz viele Zweifel, dann sagt jemand, du sollst nicht zweifeln und plötzlich sind meine Zweifel alle weg. Das wäre super. Ist aber leider nicht so, sondern das führt nur dazu, dass man sich nicht mehr traut, die Zweifel, die man hat, offen anzusprechen. Und Zweifel, die man nicht anspricht und trotzdem hat, die korrumpieren den Glauben von innen heraus, die fressen einen von innen heraus auf. Natürlich je nachdem, wie wichtig sie einem sind oder wie existenziell die Fragen sind, die dahinter stehen. Aber es kann auf jeden Fall passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass es so etwas gibt wie die Apologetik, auch wenn sie nicht das Einzige ist, was da angewandt werden muss, um diesen Fragen zu begegnen. Weiter schreibt William Lane Craig, viele Christen teilen einfach nur aus Angst ihren Glauben nicht mit Ungläubigen. Sie haben Angst, dass der Nichtchrist ihnen eine Frage stellen oder einen Einwand haben wird, den sie nicht beantworten können. Und so bleiben sie still und verbergen somit ihr Licht unter einem Scheffel in Ungehorsam gegenüber dem Auftrag Christi, dem Missionsbefehl. Nichts inspiriert Selbstbewusstsein und Kühnheit mehr, als zu wissen, dass man gute Gründe hat für das, was man glaubt, und gute Antworten auf die typischen Fragen und Einwände, die der Ungläubige haben könnte. Leider haben unsere Kirchen diesen Bereich zum Großteil vernachlässigt. Es ist unzureichend für Jugendgruppen und Sonntagsschulstunden, sich auf Unterhaltung und alberne, fromme Gedanken zu konzentrieren. Wir müssen unsere Kinder trainieren. Wir wagen es nicht einmal, sie auf öffentliche Schulen und Universitäten zu schicken, bewaffnet nur mit Gummischwertern und einer Plastikrüstung. Die Zeit der Spiele ist vorbei. Das heißt, Die zweite Antwort auf die Frage, wozu brauchen wir Apologetik, ist für andere, für Leute, die nicht glauben. Denn die haben ganz bestimmt Fragen, wenn sie rausfinden, dass wir gläubig sind. Und wie gehen wir dann damit um? Somit sind wir dann jetzt endlich bei unserem Hauptthema angekommen. Man kann Gott nicht beweisen, ist ein Einwand, einer dieser Einwände, den man oft hört. Wer hat es schon mal gehört, wenn er über seinen Glauben reden wollte und dann hat jemand gesagt, aber das kann man ja nicht beweisen und dann war das Gespräch irgendwie rum. Ne, das ist irgendwie so ein Conversation Stopper, also etwas, was dafür sorgt, dass man eigentlich irgendwie gar nicht mehr weiterreden kann. Und bevor wir uns darüber Gedanken machen können, was wir sinnvollerweise darauf antworten können, müssen wir uns erstmal fragen, warum ist das überhaupt ein Problem? Ne? Also derjenige, der das sagt, sagt es ja, weil es für ihn einen Grund darstellt, oft nicht zu glauben. Warum eigentlich? Und ich glaube, die Logik, die sozusagen dahinter steht, ist ungefähr so, dass der Ungläubige sagt, schau mal, man kann Gott nicht beweisen oder widerlegen, ja? Und alles andere, was ich so glaube, das kann ich beweisen oder widerlegen. Und es ist immer besser, ja, hier steht jetzt schon diese Struktur, etwas beweisen oder widerlegen zu können, als es nicht zu können. Und daher sind solche Überzeugungen wie ich glaube an Gott oder Gott existiert, allen anderen Überzeugungen unterlegen. Ja, wenn das nicht so wäre, dass man im Regelfall Dinge beweisen kann, dann wäre das ja gar kein Problem. Ne, dann könnten wir einfach sagen, naja, der Glaube an Gott ist eben wie all das andere Zeug, ne, das du auch nicht beweisen kannst, also ist doch gar kein Problem, das glaubst du doch auch, wieso kannst du dann nicht an Gott glauben? Aber die Idee ist einfach, dass derjenige sagt, naja, man kann aber das andere beweisen und das ist doch immer besser. Wann immer man eine solche Struktur, ein sogenanntes Argument vor sich hat, gibt es in der Philosophie ein bestimmtes Verfahren, damit umzugehen. Und ich erkläre das jetzt einmal, weil das für die ganze Reihe wichtig ist, ja, weil wir das immer wieder benutzen. Das Erste, was man macht, ist, dass man das Argument in sogenannte Prämissen und die sogenannte Konklusion einteilt. Die Prämissen sind die Annahmen, die man macht. Das, wovon man ausgeht, das, wovon aus argumentiert wird. Dass man sagen kann, weil X, Y und Z, daher ist das und das so und so. X, Y und Z wären dann die Prämissen. Und die Konklusion ist das, wofür argumentiert wird. Also das, was durch die Prämissen überhaupt erst gestützt werden soll. Nachdem man diese Einteilung gemacht hat, nächste Folie, fragt man sich, ob das Argument, man nennt das gültig, ist. Und Gültigkeit bedeutet, man prüft, ob die logischen Beziehungen zwischen Prämisse und Konklusion überhaupt stimmen. Folgt die Konklusion wirklich, stimmt die Konklusion wirklich, nur weil die Prämissen stimmen? Ja, ich könnte zum Beispiel sowas sagen wie, Daniel trägt eine Kette, Daniel trägt einen Sakko und Daniel trägt eine Uhr, also ist Sonntag. Das Argument wäre nicht gültig, weil nur weil ich eine Kette, einen Sakko und eine Uhr trage, folgt daraus noch lange nicht, dass Sonntag sein muss. Ich kann ja auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag einen Sakko, eine Kette und eine Uhr tragen. Ja, also erstmal muss ich gucken, folgt überhaupt die Konklusion aus den Prämissen? Und das ist hier ganz sicher. Ich glaube, auf dem nächsten Slide ist dieser Smiley. Ich habe mal ein Smiley hingemacht, weil das Argument ist tatsächlich gültig. Ne? Wenn es wirklich so ist, dass man Gott nicht beweisen oder widerlegen kann, wenn es wirklich so ist, dass es immer besser ist, etwas beweisen oder widerlegen zu können, als es nicht zu können, und wenn es wirklich so ist, dass ich alle anderen Überzeugungen wirklich beweisen kann, die ich so habe, dann scheint es logisch zu folgen, dass solche Überzeugungen, wie ich glaube an Gott oder Gott existiert, allen anderen Überzeugungen unterlegen sind. Aber die Gültigkeit eines Arguments ist nicht das Einzige, was wichtig ist. Ich kann nämlich gültige Argumente bauen, die totaler Quatsch sind. Ich kann zum Beispiel sagen, alles, was rund ist, ist aus Käse. Der Mond ist rund, also ist der Mond aus Käse. Ja, wenn das wirklich stimmt, dass alles, was rund ist, aus Käse ist, und wenn der Mond wirklich rund ist, dann ist der Mond wirklich aus Käse, aber wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Warum? Weil die Konklusion zwar logisch aus den Prämissen folgt, die Prämissen aber Grütze sind. Ja, die sind einfach nicht wahr. Und jetzt, wenn man also herausfinden will, ob das Argument gut ist oder nicht, muss man nicht nur Gültigkeit prüfen, sondern die Wahrheit der Prämissen. Prämisse 1, man kann Gott nicht beweisen oder widerlegen. Da habe ich mal einen blassen Smiley hingemacht, weil das ist im starken Sinne zwar wahr, es gibt aber einen anderen Sinn oder einen anderen Weg, in dem man das, glaube ich, sehr wohl kann. Da kommen wir später noch zu. Aber für dieses Argument, für jetzt können wir ja mal sagen, okay, Prämisse 1 stimmt. Prämisse 2, es ist immer besser, etwas zu beweisen oder widerlegen zu können, als es nicht zu können. Das ist ganz sicher auch wahr, weil sonst könnte man immer alles behaupten. Ich könnte sagen, ich hätte auf dem Weg zur Gemeinde das fliegende Spaghetti-Monster getroffen. Und ihr könntet mich fragen, ja, wie kommst du denn da drauf? Das gibt's doch gar nicht. Und ich sage, ja, das kann ich zwar nicht beweisen, aber das ist ja nicht schlimm. Ja? Dann kann ja jeder alles behaupten. Und der Sachen beweisen kann, hat dann keinen höheren Anspruch als der es nicht kann. Dann kann man alle Wissenschaft vergessen. Deswegen ist es sicher besser, etwas beweisen zu können, als es nicht zu können. Aber was ist mit Prämisse 3? Die meisten, wenn nicht alle, unserer anderen Überzeugungen können wir beweisen oder widerlegen. Immanuel Kant hat mal etwas beschrieben, was er das sogenannte Problem der Außenwelt, deswegen heißt die Predigt so, genannt hat. Und zwar hat er gesagt, so bleibt es immer ein Skandal, das Dasein der Dinge außer uns, also die Außenwelt, bloß auf Glauben annehmen zu müssen. Und wenn es jemand einfällt, es zu bezweifeln, ihm keinen genugtuenden Beweis entgegenhalten zu können. Kant ist offensichtlich der Auffassung, dass wir ernsthaft an die Außenwelt glauben müssen. Ich muss glauben, dass die Kanzel hier steht. Ich weiß es nicht. Und dann möchte man erstmal sagen, das ist doch Blödsinn. Ich kann die Kanzel doch sehen. Ich kann sie fühlen. Ich kann sie auch riechen und schmecken, wenn ich will. Und du willst mir ernsthaft sagen, ich muss glauben, dass die Kanzel hier steht. Vielleicht möchte man so etwas sagen wie das folgende. Zitat. Es gibt doch so manches, an dem schlichtweg nicht gezweifelt werden kann. Wie etwa, dass ich jetzt hier bin, beim Feuer sitze und mit einem Wintermantel begleitet bin, dieses Papier mit meinen Händen berühre und dergleichen. Mit welcher Begründung nämlich könnte bestritten werden, dass diese Hände und der gesamte Körper der meinige ist? Es sei denn, ich wollte mich mit ich weiß nicht welchen Kranken vergleichen, welche hartnäckig versichern, sie seien Könige, während sie doch ganz arme Schlucker sind oder in Purpur gewandet, obwohl sie nackt sind, oder sie hätten einen Kopf aus Ton, oder sie seien allesamt Kürbisse, oder sie bestünden aus Glas. Aber das sind Geisteskranke. Und ich erscheine mir selbst nicht weniger verrückt, wenn ich irgendetwas von diesen als Vorbild auf mich übertragen würde. Und da würde man doch sagen, ja genau, Kant. Und genau deswegen ist es bescheuert, davon auszugehen, dass ich an die Außenwelt glauben muss. Aber Descartes schreibt weiter. Na großartig, als ob ich nicht ein Mensch wäre, der gewöhnlich nachts schläft und dem in Träumen dasselbe widerfährt wie jenen Geisteskranken. Wie oft nämlich bin ich nachts im Schlaf von eben solchen Alltäglichkeiten überzeugt, wie etwa, dass ich hier bin, einen Mantel trage, am Feuer sitze, während ich doch entkleidet im Bett liege. Und das hattet ihr sicher alle schon mal, dass ihr einen Traum hattet, der euch so real vorgekommen ist, dass ihr ernsthaft überrascht wart, als ihr aufgewacht seid und gemerkt habt, das ist nur ein Traum. Woher wisst ihr, dass das hier nicht gerade so ein mega realer Traum ist, aus dem ihr gleich aufwacht? Vielleicht findet jemand die Predigt so schlecht bis jetzt, dass er gerne aufwachen würde. Aber der Punkt ist, wir wissen das nicht. Und genau das wird in solchen Filmen wie Matrix oder Inception thematisiert, ne? Der Neo aus Matrix, der weiß nicht, dass er in der Matrix ist, bis ihm jemand von außen sagt, Neo, the Matrix has you. Der hat gar keine Möglichkeit, da drauf zu kommen. Wie könnten wir wissen, dass wir nicht gerade träumen? Daher der Mathematiker John Lennox, ein rigoroser Beweis ist nur im Feld der Mathematik möglich. Und da nur, weil es eine Logik gibt, auf die man sich geeinigt hat. Wir können nicht mit absoluter Gewissheit beweisen, dass es die Außenwelt gibt. Damit, das ist dann auf der nächsten Folie, bekommt Prämisse 3 einen Blitz, stimmt also nicht. Und die Falsifikation einer Prämisse reicht aus, um zu zeigen, dass die Konklusion, das ist der nächste Slide, auch nicht stimmt. Die bekommt auch einen Blitz, genau. Und jetzt, wenn das so stimmt, sind wir in einer komischen Situation, die sich auf der nächsten Folie befindet. Nämlich, es gibt keinen hundertprozentigen Beweis für die Außenwelt. Das heißt, wir müssen sie glauben. Und es gibt keinen hundertprozentigen Beweis für Gott. Also müssen wir an Gott glauben. Aber wenn du rausgehst und die Leute fragst, dann sagen eigentlich alle, ich glaube, dass es die Außenwelt gibt. Manche haben sogar die Dreistigkeit zu behaupten, sie wüssten, dass es die Außenwelt gibt. Und wenn du sie fragst, glaubst du an Gott, dann sagen ganz, ganz viele nein. Ja, das ist das, wie es in der Realität aussieht. Und man kann sich ja fragen, wieso? Wenn das wirklich so ist, dass ich weder die Außenwelt noch Gott hundertprozentig beweisen kann, wieso glauben dann alle an die Außenwelt, aber nur so vergleichsweise wenig Leute an Gott? Und derjenige, mit dem wir dann reden würden, würde vielleicht sowas sagen wie, okay, vielleicht kann ich die Außenwelt nicht unbezweifelbar, also hundertprozentig beweisen. Und das ist genauso wie bei Gott. Aber bei der Außenwelt habe ich ja wenigstens Evidenzen. Ja? Ich kann den Tisch sehen und ich kann Dinge riechen und so weiter. Und das alles rechtfertigt mich darin, auch wenn es kein unbezweifelbarer Beweis ist, dass es rational ist, zu glauben, dass die Außenwelt existiert. Und die Frage, die man sich dann stellen muss, ist natürlich, gibt es solche Evidenzen auch für Gott? Und hier gibt es zwei Wege, die man gehen kann. Der erste Weg ist, theoretische, theologische und philosophische Argumente durchzugehen und zu zeigen, warum es plausibel sein könnte, rein theoretisch, dass Gott existiert. Das machen wir aber jetzt nicht. Denn das soll ja eine Predigt sein und keine Vorlesung. Das werden wir machen, wenn wir in der Nachbereitung bei Sjotla-Check sind. Und das heißt, diejenigen, die das interessiert, die können dann dahin kommen. Aber der zweite Weg ist dieser. Es könnte sein, dass unser Gesprächspartner auch sowas sagt wie, wenn es Gott wirklich gibt, warum gibt es denn dann nicht mehr Evidenzen für seine Existenz? Es gibt ja gewisse Dinge, von denen erwarten wir mehr Evidenzen dafür, dass sie wahr sind, als für andere. Weil wir davon ausgehen, dass wenn ein gewisser Sachverhalt wahr ist und eine große Auswirkung hat, auch eine, die man leicht sehen kann, dann sollte es viele Beweise dafür geben, dass das auch wahr ist. Und Gott, das würde doch einen mega Unterschied machen, wenn es Gott wirklich gibt. Das hätte doch eine mega Auswirkung, also muss es doch entsprechend viele Hinweise darauf geben, dass es Gott wirklich gibt. Ja? Wieso ist denn das nicht so? Ich meine, da wird in der Literatur so ganz absurdes Zeug vorgeschlagen. Wieso hat Gott, wenn es ihn wirklich gibt, nicht auf jedes Atom geschaffen von Gott? Oder wieso hängt Gott nicht so ein mega leuchtendes Kreuz in den Himmel anstatt den Mond? Es wäre doch sehr, sehr leicht für Gott, es sehr viel offensichtlicher zu machen, dass er existiert. Steht sogar in der Bibel, 1. Timotheus 2, 3 bis 4, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn er das will, dann soll er sich mehr anstrengen.
Habt ihr euch schon mal gefragt, dass wenn Jesus der Sohn Gottes ist, wieso der sich nie hingestellt hat und hat gesagt, so Leute, ich sag euch jetzt mal, warum Gott existiert. Prämisse 1, 2, 3, Konklusion, Gott existiert, bam. Aber das hat er nie gemacht. Warum? Warum macht Gott es uns so schwer? Ich hatte mal eine Bekannte, ich habe die eigentlich noch, also ich habe eine Bekannte, mit der habe ich vor ein paar Jahren mal mich länger über Gott unterhalten und irgendwann hat sie gesagt, du weißt du, irgendwie überzeugt mich das, ich glaube jetzt auch an Gott. Und dann dachte ich so, yeah, habe mich voll gefreut, ja, und ich habe gedacht, ja, jetzt kann sie voll mit ihrem persönlichen Glaubensleben anfangen, sie kann Jesus kennenlernen und so weiter und so fort. Und sie hat mich angeguckt, wie jetzt Jesus kennenlernen? Ich meine, was willst du denn noch? Ich glaube doch auch jetzt, dass es Gott gibt, so wie du. Aber es geht eben nicht nur darum, dass man glaubt, dass es Gott gibt. Es geht darum zu begreifen, dass Gott eine Liebesbeziehung mit dir haben will. Ja, und wenn Gott das tun würde, was die Leute so von ihm fordern, also so ein mega leuchtendes Kreuz in den Himmel hängen, oder auf jedes Atom schreiben, geschaffen von Gott, dann würden wir vielleicht denken, Gott sei ein arroganter Egozentriker. Ne? Überall sagt er ständig, hier Gott, ha, guckt mal, wie toll ich bin. Ja? Was für ein arroganter Fatzke. Mit dem will ich bestimmt keine Liebesbeziehung haben. Der stellt sich ständig in den Mittelpunkt. Das könnte sein, dass das passiert, wenn Gott das wirklich tun würde, ne, was die Leute so von ihm fordern. Und das könnte genau der Grund dafür sein, dass Gott das nicht tut. Weil Gott nicht nur dafür sorgen will, dass du weißt, dass er existiert, sondern weil er eine Liebesbeziehung mit dir haben will und weil er kein arroganter Egozentriker ist. Genau deswegen ist Jesus herumgereist und hat Ethik gepredigt, und ist auf die Leute praktisch zugegangen. Er hat den Leuten praktische Evidenzen gegeben, anstatt theoretische Argumente, weil es ihm um die Liebe ging. Joshua Aaron hat mal gesagt, ein Christ oder ein Jude zu sein, rettet dich nicht. Es geht um eine echte Veränderung im Herzen. Und solch eine echte Veränderung im Herzen können bloße Argumente nie bewirken, sondern bloß eine Beziehung. Ich meine, schaut euch die Geschichte von Zachäus an. Da heißt es in Lukas 19, und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn an und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Bemerkenswert ist ja, dass Jesus sich theoretisch auch hätte auf den Marktplatz stellen und eine Predigt halten können. Und dann hätte er den Zachäus auch erreicht. Denn der Zachäus hätte dann da auf seinem Maulbeerbaum gesessen und hätte Jesus gehört. Aber Jesus hat sich für den praktischen Weg entschieden und ist direkt auf ihn zugegangen, geht direkt auf ihn zu. Und nur so merkt Zachäus, hey, dem geht es gar nicht darum, möglichst viele Leute zu erreichen. Dem geht es nicht um religiöse Propaganda. Dem geht es nicht darum, seine Meinung möglichst weit zu verbreiten. Sondern dem geht es um mich. Nur so konnte Jesus ihm das begreiflich machen. Und nur das hat ihn verändert und diesen True Heart Change, von dem der Joshua Aaron gesprochen hat, bewirkt. So wie es ein theoretisches Argument nie könnte. Daher gibt uns Jesus diesen Auftrag. Matthäus 5, 13-16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es wieder auf und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So, war jemand von euch schon mal in Las Vegas? Ich auch nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es in Las Vegas ganz schön hell ist. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Weil dort ganz viele Lichter sind. Und selbst der größte Außenweltskeptiker, also derjenige, der ernsthaft davon ausgeht, dass die Außenwelt nicht existiert, würde, wenn er durch diese Stadt geht, von diesen Lichtern geblendet werden. Dafür könnte er sich gar nicht entscheiden oder dagegen. Er würde vielleicht glauben, dass die Lichter nicht existieren, die ihn blenden, aber blenden würden sie ihn trotzdem. Und Jesus sagt, wenn ihr Gott lebt, wenn ihr euren Glauben lebt, dann ist es genau so, dann müssen die Leute hinsehen. Die glauben dann vielleicht nicht, dass es Gott gibt am Anfang, ja, aber sie können das nicht ignorieren. Selbst das beste Argument kann ein verschlossenes Herz nicht öffnen. Aber selbst das verschlossenste Herz kann sich einem leuchtenden Christenleben nicht entziehen. Und so schreibt Friedrich Nietzsche, vielleicht einer der größten, wenn nicht der größte Kritiker des Christentums, ihr aber, wenn euer Glaube euch selig macht, so gebt euch auch als selig. Eure Gesichter sind immer eurem Glauben schädlicher gewesen als unsere Gründe. Die Gründe der Kritiker. Wenn jene frohe Botschaft eurer Bibel euch ins Gesicht geschrieben wäre, ihr brauchtet den Glauben an die Autorität dieses Buches nicht so halsstarrig zu fordern. Eure Worte, eure Handlungen sollten dies fortwährend überflüssig machen. Ich weiß nicht, ob heute irgendjemand hier ist, der nicht an Gott glaubt und der vielleicht von seinem christlichen Freund oder seiner christlichen Freundin hierher geschleift worden ist, weil heute diese Apologetik-Reihe beginnt. Aber wenn du nicht an Gott glaubst, dann hast du jedes Recht, von einem Christen zu fordern, dass, wenn sein Glaube wahr sein soll, er so leben soll, wie es in der Bibel steht. Es ist ein gutes Recht, von jedem Christen zu fordern, dass, wenn sein Glaube wahr sein soll, er so leben soll, wie es in der Bibel steht. Das ist ja genau Nietzsches Kritikpunkt. Und Nietzsche sagt sogar, wenn das so wäre, dann könnte ich die besten Argumente haben und ich müsste mich geschlagen geben. Weil ein praktisches Christenleben jedes theoretische Argument schlägt. Vielleicht bist du ein Suchender und sagst jetzt, ich brauche aber mehr Argumente. Und vielleicht bist du enttäuscht, dass wir nur dieses Argument von der Unterlegenheit der Glaubensüberzeugung bezüglich Gott besprochen haben und das Argument von der Verborgenheit Gottes, das ich ausgelagert habe, weil das eine Predigt sein soll und keine Vorlesung. Und vielleicht sagst du, ich brauche das aber. Und vielleicht kannst du am Mittwoch nicht kommen. Dann hör mir jetzt zu. Du musst am Mittwoch doch, nee, Spaß. Dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, ist der größte praktische Beweis für Gottes Liebe, den es geben kann. Dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, ist der größte praktische Beweis für Gottes Liebe, den es geben kann. Und du sagst jetzt, ja, aber das stimmt nur, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes war. Aber dann wird die Frage eine andere. Dann ist die Frage nicht mehr, existiert Gott, sondern ist Jesus der Sohn Gottes? Und das wurde Jesus auch gefragt. Die Pharisäer sind mal zu Jesus gegangen und haben ihn gefragt, du Jesus, woher wissen wir eigentlich, dass das alles wahr ist, was du so sagst? Und woher wissen wir eigentlich, dass du wirklich der Sohn Gottes bist? Und Jesus hat gesagt, ich gebe euch kein Zeichen als das Zeichen Jonas, denn so wie Jona 3 Tage im Bauch des Wales war, wird der Menschensohn 3 Tage im Bauch der Erde sein und am 3. Tage auferstehen. Also, Jesus sagt, die Auferstehung ist es. Daran könnt ihr erkennen, ob ich wirklich der Sohn Gottes bin oder nicht. Das ist Jesus' Verifikationskriterium. Paulus auf der anderen Seite sagt, wenn das nicht stimmt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube Illusion. Es ist auch das Falsifikationskriterium. Jesus und Paulus, vielleicht die 2 wichtigsten Menschen in der gesamten Bibel, sagen beide, es kommt auf die Auferstehung an. Timothy Keller, der Theologe, den ich vorhin zitiert habe, hat auch mal gesagt, die ganze Sache hängt nicht davon ab, ob du magst, was Jesus gelehrt hat, sondern es hängt davon ab, ob er wirklich von den Toten auferstanden ist oder nicht. Und hier ist das Gute. Wenn die Auferstehung wirklich passiert ist, dann ist sie ein historisches Ereignis, das den Standards wissenschaftlicher historischer Untersuchung gerecht werden muss. Man kann den Kern des Christentums untersuchen. Und das bietet dir keine andere Religion. Und Gott ermutigt uns, die Bibel ermutigt uns, immer wieder zu fragen. Herr Paulus hat gesagt, wurde vorhin gelesen, prüft alles, das Gute behaltet. Paulus sagt auch immer wieder zu den Christen, die nicht an die Auferstehung glauben können, das sind ja dann noch keine Christen, aber die danach suchen, ja, dann redet doch mit den Zeugen. Ja, er sagt nicht, ihr müsst das jetzt halt einfach glauben. Du musst deinen Verstand nicht an den Nagel hängen, um Christ zu werden. Das Christentum ist keine Disney-Theologie, die einfach sagt, glaube, sondern das Christentum lädt dich ein, zu prüfen. Und wenn du dich, weil du ja am Mittwoch leider nicht kommen kannst, jetzt alleine auf diesen Weg machen willst, dann schau nach der Auferstehung. Es gibt eine ganz tolle historische Untersuchung, die sich genau dieser Frage stellt, von N.T. Wright, die Auferstehung des Sohnes Gottes. Das englische Original ist The Resurrection of the Son of God, ist aber 2014 übersetzt worden. Die Auferstehung des Sohnes Gottes, N.T. Wright, W-R-I-G-H-T. Und er stellt sich genau dieser Frage, Historiker, und fragt sich, kann ein solches Ereignis, wenn es wirklich passiert sein soll, hat das wirklich Evidenzen oder nicht? Aber, liebe Mitchristen, das ist unsere Challenge, ne, auf der letzten Folie. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So, let's do it. Amen.